am Morgen vorgelesen.
Heute mit dem Schluss des Romans Cecile von Theodor Fontane. Seit von Gordon über das Vorleben der von ihm angebeteten Cecile informiert wurde, ist das Verhältnis ein anderes, was sie schmerzlich registriert. Dann aber wird von Gordon aus beruflichen Gründen aus Berlin abberufen. Als er nach geraumer Zeit zurückkehrt, sieht er zufällig in der Oper, es gibt den Tannhäuser, in der Loge gegenüber Cecile in Begleitung des spöttischen Geheimrats Hedemeyer. Voller Eifersucht stürzt er zu ihnen und später nimmt er sich noch heraus, Cecile zu Hause aufzusuchen und zur Rede zu stellen. Hören Sie noch einmal Gerd Westphal.
All das wurde gesprochen, während beide heftig erregt über den Teppich hinschritten. Das Flämmchen unter dem Wasserkessel brannte weiter und der Dampf stieg in kleinen Säulen zwischen den beiden Bronzelampen in die Höhe. Alles war Frieden um sie her. Und Cecile nahm jetzt seine Hand und sagte, setzen wir uns. Vielleicht, dass wir dann ruhigere Worte finden. Sie suchen es alles an der falschen Stelle. Nicht meine Haltung im Theater ist schuld und nicht mein Lachen oder mein Fächer und am wenigsten der arme Geheimrat, der mich amüsiert, aber mir ungefährlich ist. Ach, dass Sie wissen, wie sehr. Nein, mein Freund, was schuld ist an Ihrer Eifersucht? Oder doch zumindest an der allem herkömmlichen, hohen sprechenden Form, in die Sie Ihre Eifersucht kleiden, das ist ein anderes. Sie sind nicht eifersüchtig aus Eifersucht. Eifersucht ist etwas Verbindliches. Eifersucht schmeichelt uns. Sie aber sind eifersüchtig aus Überheblichkeit und Sittenrichterei. Da liegt es. Sie haben eines schönen Tages die Lebensgeschichte des armen Fräuleins von Zacha gehört. Und diese Lebensgeschichte können Sie nicht mehr vergessen. Sie schweigen. Und ich sehe daraus, dass ich es getroffen habe. Nun, diese Lebensgeschichte, so wenigstens glauben Sie, gibt Ihnen ein Anrecht auf einen freieren Tun, ein Anrecht auf Forderungen und Rücksichtslosigkeiten. Und hat sie veranlasst, an diesem Abend einen doppelten Einbruch zu versuchen. Jetzt in meinen Salon und schon vorher in meine Loge. Nein, unterbrechen Sie mich nicht. Ich will alles sagen, auch das Schlimmste. Nun denn, die Gesellschaft hat mich in den Bann getan. Ich sehe es und fühle es. Und so lebe ich denn von der Gnade derer, die meinem Hause die Ehre antun. Und jeden Tag kann diese Gnade zurückgezogen werden. Selbst von Leuten wie Rosso und der Baronin. Ich habe nicht den Anspruch, den andere haben. Ich will ihn aber wieder haben. Und als ich, auch ein unvergesslicher Tag, heimlich und voll Entsetzen in das Haus schlich, wo der erschossene Czerlinski lag und mich mit seinen toten Augen ansah, als ob er sagen wollte, du bist schuld, da hab ich mir's in meine Seele hineingeschworen. Und Sie wissen was. Und ob ich in der Welt Eitelkeiten stecke, heut und immer da, eines dank ich der neuen Lehre. Das Gefühl der Pflicht. Und wo dies Gefühl ist, ist auch die Kraft. Und nun sprechen Sie, jetzt will ich hören, aber sagen Sie mir Freundliches, das mich tröstet und versöhnt und mich wieder an Ihr gutes Herz und Ihre gute Gesinnung glauben macht. Und mir Ihr Bild wiederherstellt. Sprechen Sie. Gordon sah vor sich hin, und um seinen Mund war ein Zucken und Zittern, als ob die Worte, die sie so warm und wahr gesprochen, doch eines Eindrucks auf ihn nicht verfehlt hätten. Aber im selben Augenblicke trat das Bild wieder vor seine Seele, davon er vor wenigen Stunden erst Zeuge gewesen war. Und verletzt von seiner Eitelkeit, gequält von dem Gedanken, ein bloßes Spielzeug in Weiberhänden, ein Opfer aller alltäglichster List und Laune zu sein, fiel er in sein kaum beschwichtigtes Misstrauen und schlimmer, in den Ton bitteren Spottes zurück. »Sie sind so beredt, Cecile«, sprach er vor sich hin. »Ich wusste nicht, dass Sie so gut zu sprechen verstehen.« »Und doch ist es nicht lange, seit ich Ihnen Ähnliches und mit gleicher Eindringlichkeit sagen musste. Schlimm genug, dass mir ihr Wiedererscheinen eine Wiederholung nicht ersparte. Was Sie Beredsamkeit nennen, nenne ich einfach ein Herz. Und ich habe diesem Herzen geglaubt. Sie haben ihm geglaubt, also in diesem Augenblick nicht mehr. Und was glauben Sie jetzt? Was glauben Sie noch? Dass wir uns beide getäuscht haben. Wir bleiben unserer Natur getreu. Das ist unsere einzige Treue. Sie gehören dem Augenblick an und wechseln mit ihm. Und wer den Augenblick hat... Er brach ab, verbeugte sich und verließ das Zimmer, ohne weiter ein Wort des Abschieds oder der Versöhnung gesprochen zu haben. Im Vorzimmer schoss er mit allen Zeichen äußerster Erregung an Dörfel vorüber, der einen Augenblick später in den Salon eintrat. Als Cécile seiner ansichtig wurde, stürzte sie dem väterlichen Freund entgegen und beschwor ihn unter Tränen um seinen Beistand und seine Hilfe. Cécile kam spät zum Frühstück und Saint-Arnaud, das Zeitungsblatt aus der Hand legend, sah auf den ersten Blick, dass sie wenig geschlafen und viel geweint hatte. Sie begrüßten sich und wechselten dann einige gleichgültige Worte. Gleich danach nahm Saint-Arnaud die Zeitung wieder auf und schien lesen zu wollen, aber er kam nicht weit, warf das Blatt fort und sagte, während er die Tasse beiseite schob, »Was ist das mit Gordon?«
»Nichts.«
»Nichts. Wenn es nichts wäre, so fragte ich nicht. Und du wärst nicht verwacht und verweint, also heraus mit der Sprache. Was hat er gesagt? Oder was hat er geschrieben? Er schrieb in einem Fort ewige Briefe.« »Willst du sie lesen?« »Unsinn, ich kenne Liebesbriefe. Die besten kriegt man nie zu sehen, und was dann bleibt, ist gut für nichts. Übrigens sind mir seine Beteuerungen und vielleicht auch Bedauerungen absolut gleichgültig. Aber nicht sein Auftreten vor Zeugen, nicht sein Benehmen in Gegenwart anderer. Er hat dich beleidigt. Der Hauptsache nach weiß ich, was geschehen ist. Hedemeyer hat mir gestern im Club davon erzählt. Und ich will nur die Bestätigung aus deinem Munde. Das in der Loge... mochte gehen, aber dich bis hierher verfolgen, unerhört. Als ob er den Rächer seiner Ehre zu spielen hätte. Sprich dich nicht in den Zorn hinein, Pierre. Du willst von mir hören, was geschehen ist, und ich sehe, du weißt alles. Ich habe nichts mehr hinzuzusetzen.
Doch, doch, die Hauptsache fehlt noch. Schildere sie mir. Ich denke, dass du sie mir schildern kannst. Und zwar ohne sonderliche Verlegenheiten und Verschweigungen. Ein paar Ungenauigkeiten mögen mit runterlaufen, meinetwegen. Ich ereifere mich nicht um Bagatellen. Im Übrigen, ich gestatte mir, das vorläufig anzunehmen, kann nichts vorgekommen sein, was das Licht des Tages oder meine Mitwissenschaft zu scheuen hätte. Denn man fordert mich nicht heraus, niemand, am wenigsten meine Frau, die, soviel ich weiß, eine Vorstellung davon hat, dass ich nicht der Mann der Unentschiedenheiten und Ängstlichkeiten bin. Aber du kannst das uralte Frau-Iva-Spiel, das Spiel der Hinhaltungen und Insichtstellungen über das rechte Maß hinaus gespielt haben. Gerade unklug und unvorsichtig genug, um missverstanden zu werden. Liegt es so, so werde ich meine schöne Cécile bitten, in Zukunft etwas vorsichtiger zu sein. Liegt es aber anders, bist du dir keines Entgegenkommens bewusst, keines Entgegenkommens, das ihm zu solchem Eklat und Hausfriedensbruch auch nur einen Schimmer von Recht gegeben hätte. So liegt eine Beleidigung vor, die nicht nur dich trifft, sondern vor allem auch mich. Und ich habe nicht gelernt, Effronterien geduldig hinzunehmen. Über diesen Punkt verlange ich Auskunft offen und unumwunden. Cécile schwieg. Aber wahrnehmend, dass es vergeblich sein würde, ihn durch halbe Worte von seinem Vorhaben abbringen zu wollen, sagte sie, was ich zu sagen habe, ist kurz. In Thale waren wir unter deinen Augen. Und kein Wort ist gesprochen worden, das sich nicht gleichzeitig an alle Welt, an dich, an den Emeritus, an Rosa gerichtet hätte. Saint-Arnaud wiegte den Kopf und lächelte, während Cécile, die des Heimrittes von alten Brak gedenken mochte, nicht ohne Verlegenheit vor sich hinblickte. Dann, fuhr sie fort, sahen wir uns hier, Es blieb, wie's gewesen. Er war voll Rücksicht und Aufmerksamkeiten und nichts geschah, was den Respekt gegen mich auch nur einen Augenblick verleugnet hätte. Seine Konversation war leicht und gefällig, mitunter übermütig. Aber trotz dieses Anflugs von Übermut hörte ich aus jedem Wort eine große Zuneigung heraus. Ein Gefühl, das mir wohltat und mich beglückte. So waren seine Worte. Und so waren auch seine Briefe.
Lass die Briefe!
Du darfst mich nicht unterbrechen. Ich sage, so waren auch seine Briefe. Dann kam das kleine Diner, wo wir Rosso und die Baronin zu Tisch hatten. Und von dem Augenblick an war er ein anderer. Die Hergänge jenes Tages können ihn nicht umgestimmt haben, aber unmittelbar danach müssen Dinge zu seiner Kenntnis gekommen sein. Ich brauche dir nicht zu sagen, welche, die sein Auftreten und seinen Ton veränderten.
Erbärmlich. Eine Infamie.
Nein, Pierre, gut weiter. Ich empfand auf der Stelle diese Veränderung und wie es in einem Gespräch, darin ich mich ihm offen gab und zugleich Scherz und Ernst zu mischen suchte, darauf hin, dass er diesen veränderten Ton nicht anschlagen dürfe, weder als Mann von Ehre noch als Mann von Welt. Und ich hatte den Eindruck, dass er mir selber zustimmte. Wenigstens entsprach ihm sein unmittelbares Tun. Er verabschiedete sich in ein paar Zeilen und verließ Berlin. Erst gestern ist er zurückgekehrt. Das andere weißt du. Du musst es als einen Anfall nehmen.
Ich verstehe. Als einen Anfall von Eifersucht. In der Tat, er geriert sich, als ob er legitimste Rechte geltend zu machen hätte. Prätension über Prätension. Aber, mein Herr von Gordon, Sie sind in der falschen Rolle. Dabei schoss sein Auge heftige Blicke, denn er war an seiner empfindlichsten, wenn nicht an seiner einzig empfindlichen Stelle getroffen, in seinem Stolz. Nicht das Liebesabenteuer als solches weckte seinen Groll gegen Gordon, sondern der Gedanke, dass die Furcht vor ihm, dem Manne der Determiniertheiten, nicht abschreckender gewirkt hatte. Gefürchtet zu sein, einzuschüchtern, die Superiorität, die der Mut gibt, in jedem Augenblicke fühlbar zu machen, das war recht eigentlich seine Passion. Und dieser Durchschnitts-Gordon, dieser verflossene preußische Pionierleutnant, dieser Kabelmann und internationale Drahtzieher, der hatte geglaubt, über ihn weg sein Spiel spielen zu können. Dieser Anmaßliche. Cecil las in seiner Seele. Und Angst und Sorge vor dem, was jetzt mutmaßlich kommen musste, befiel sie. Sie nahm deshalb seine Hand, mit der er auf dem Tischtuch in nervöser Unruhe hin und her fuhr, und sagte, »Pierre, versprich mir eins.«
»Was?«
»Dich nicht zu Gewaltsamkeiten fortreißen zu lassen. Alles, was geschehen ist, ist natürlich und weil natürlich auch verzeihlich. Es ist keine Beleidigung darin. Wenigstens keine gewollte Beleidigung.« Ich werde nicht mehr tun als nötig, aber auch nicht weniger. An dieser Zusage musst du dir genügen lassen.
Bei diesen Worten erhob er sich von seinem Platze, ging in sein Arbeitszimmer und nahm hier, wie wenn er vorhabe, sich's bequem zu machen, zunächst eine Zigarre. Dann schritt er ein paar Mal auf dem türkischen Teppich auf und ab, setzte sich an seinen Schreibtisch und malte langsam und mit sorglicher Handschrift die Adresse seiner Hochwohlgeboren, Herrn von Leslie Gordon. Aber wo, unterbrach er sich, während er auf einen Augenblick die Feder wieder aus der Hand legte, na, er wird sich ja finden lassen. Wozu haben wir Zeitungen und die Rubrik angekommene Fremde? Unterschlagen wird er sich doch nicht haben. Und nun schob er das Kuvert zurück, nahm einen Briefbogen mit Wappen und Initiale und schrieb, über den Doppelbesuch, den Sie, mein Herr von Gordon, gestern Abend der Frau von Saint-Arnaud erst in der Loge, dann in der Wohnung derselben abgestattet haben, bin ich unterrichtet worden. Übrigens nicht durch Frau von Saint-Arnaud selbst, die vielmehr, wie mir gestattet sein mag, in pflichtschuldiger Berücksichtigung ihrer Gefühle hinzuzusetzen, in einem eben mit mir gehabten Gespräche nicht ihre Anklägerin, sondern ihre Verteidigerin gemacht hat. Aber gerade diese Verteidigung richtet sie. Dass sie, mein Herr von Gordon, unmittelbar vor ihrer Abreise von Berlin einen Ton angeschlagen und ein Spiel gespielt haben, das sie besser nicht gespielt hätten, verzeih ich ihnen. Ich finde mich darin zurecht, denn ich kenne die Welt. Dass sie dies Spiel aber trotz Abmahnung und Bitte wiederholten, und vor allem, wie sie es wiederholten, das, mein Herr von Gordon, ist unverzeihlich. Frau von Saint-Anneau, als sie rückhaltlos ihr Herz vor ihnen offenbarte, begab sich dadurch in ihren Schutz. Und einer Frau diesen Schutz zu versagen, ist unritterlich und ehrlos. Dies habe ich Ihnen, mein Herr von Gordon, aussprechen wollen und gewärtige durch General von Rosso das Weitere. Von Saint-Anneau. Gordon saß in dem Glaspavillon des Hotels, als Saint-Anneaus Brief eintraf. Er las und verzog keine Miene. Dass sich etwas derart vorbereiten würde, war ihm von dem Augenblick an wahrscheinlich, wo der Geheimrat, um in den Club zu gehen, den Salon Cecils verlassen hatte. Das Wahrscheinliche war nun da. Nichts von Furcht überkam ihn. Und wenn etwas davon ihn angewandelt hätte, so wird ihn der unendlich hochmütige Ton des Briefes dieser Anwandlung rasch wieder entrissen haben. War er doch selber ein Trotzkopf und von einem Selbstgefühle, das dem seines Gegners unter Umständen die Spitze bieten konnte. Gemach, mein Herr Oberst. Sie halten nicht vor Ihrer Front und ich bin nicht Ihr jüngster Leutnant. Oder glauben Sie, dass ich devotest um Entschuldigung bitten und mich vor Ihnen klein machen soll, bloß weil Sie das Totschießen als Geschäft betreiben? Sie täuschen sich. Ich habe auch eine feste Hand. Und den ersten Schuss dazu, wenn die Gesetze der Ehre noch dieselben sind. Der Ehre, was sich nicht alles so nennt. Nun sei es drum. Aber wen schicke ich an Rosso? Ich werde nach der Villa hinausfahren. Der Bruder der jungen Frau. Die Dinge regelten sich in der Tat innerhalb weniger Stunden. Und weil beiden Parteien daran lag, allerlei Weiterungen und Hemmnisse vermieden zu sehen, wie sie nicht wohl ausbleiben konnten, wenn Cecile davon erfuhr, so kam man überein, an demselben Abende noch den Dresdner Schnellzug benutzen und am anderen Morgen in einem in der Nähe des großen Gartens gelegenen Wäldchen den Handel ausfechten zu wollen. Cecile, so gut sie Saint-Anneaus ungestümen Charakter kannte, gewärtigte keinen unmittelbaren Zusammenstoß und war deshalb nur verstimmt, aber nicht eigentlich geängstigt, als sie den anderen Morgen hörte, der Oberst, dessen Unregelmäßigkeiten sie kannte, sei tags vorher nicht nach Hause gekommen. Er ist der Mann der Exzentrizitäten. Was wird vorgekommen sein? Ein Sport, eine Clublaune? Vielleicht ein Wettritt neben dem Eisenbahnzuge her? Und ein Nachtquartier in einer Dorfschenke mit der Devise, je schlechter, je besser? Sie nahm ein Buch zur Hand und versuchte zu lesen, aber es ging nicht. Und als auch ein Gespräch mit dem Papagei versagte, zog sie sich in ihr Schlafzimmer zurück, um hier früher als sonst Toilette zu machen. Ich will zu Rosa. Freilich am Ende der Welt, aber seit Wochen habe ich ihr einen Besuch versprochen und ich sehne mich nach einem guten Menschen. In ihrem Schlafzimmer war ein eleganter Kamin, vor dem die Jungfer sich eben beschäftigte. Diese warf Kohlen und Tannäpfel auf und suchte mit einem kleinen Blasebalg das halb ausgegangene Feuer wieder anzufachen. »Ah, das ist gut, Marie. Mach es uns warm. Ich friere. Du könntest mir noch den Schal bringen.« Während dieser Worte ging draußen die Klingel und Cecile hörte, wie des obersten Diener ein längeres Gespräch hatte. »Sieh, was es ist.« Marie ging und kam mit einem Briefe zurück, der eben abgegeben war. Er trug nur die Aufschrift »Frau von Saint-Anneau, Hafenplatz 7a«. Und Cecile sah, dass es Gordons Handschrift war. »Geh, Marie, nein, bleib!« Und mit zitternder Hand riss sie das Kuvert auf und las, »Verzeihung, gnädigste Frau, Verzeihung, liebe Freundin. Ich hatte wohl Unrecht. Nein, ich hatte gewiss Unrecht. Aber der Sinn war mir gestört, und so kam es, wie es kam. Ein berühmter Weiser, ich weiß nicht, alter oder neuer Zeit, soll einmal gesagt haben, wir glaubten und vertrauten nicht genug, und das sei der Quell all unseres Unglücks und Elends. Und ich fühle jetzt, dass er recht hatte. Ich hätte statt Zweifel zu hegen und Eifersucht großzuziehen, ihnen vertrauen und der Stimme meines Herzens rückhaltlos gehorchen sollen. Dass ich es unterließ, ist meine Schuld.
Ich werde sie nicht wiedersehen. Nie, was auch kommen mag. Sehen Sie mich allezeit so, wie ich war, ehe die Trübung kam. Immer der Ihre, wieder ganz der Ihre. V.G. Das Blatt entglitt ihrer Hand und ein heftiges Schluchzen folgte. Marie sprang herzu, ließ die halb Ohnmächtige in den Fauteuil nieder und griff nach dem kölnischen Wasser, das auf dem Kaminsims stand. Aber Cécile richtete sich mit Anstrengung wieder auf und sagte, lass es, geht vorüber. Weißt du, Marie, Herr von Gordon, Jesus, Maria, gnädige Frau, da, lies, das sind seine letzten Worte. Und die Jungfer bückte sich nach dem auf den Kaminteppich gefallenen Brief, um ihn Cécile zurückzugeben. Aber diese schüttelte nur den Kopf und sagte, während sie nach der Konsoluhr zeigte, merk die Minute. Er ist erschossen. Jetzt. Am anderen Morgen brachten alle Zeitungen folgende gleichlautende Notiz. Wie wir aus Dresden erfahren, hat gestern um 9 Uhr früh in der Nähe des Großen Gartens ein Duell zwischen dem Obersten außer Dienst von Saint-Arnaud und dem früher ebenfalls der preußischen Armee zugehörigen Zivilingenieur von Leslie Gordon stattgefunden. Herr von Leslie Gordon fiel, während von Saint-Arnaud nur leicht an der linken Seite verwundet wurde. Herr von Gordon wird einer letztwilligen Verfügung entsprechend nach Liegnitz, wo zwei seiner Schwestern leben, übergeführt werden. Herr von Saint-Arnaud hat Sachsen unmittelbar nach dem Rencontre verlassen. Über die Veranlassung zu dem Duell verlautet nichts Bestimmtes, da die Sekundanten jede Auskunft verweigern. 4 Tage danach traf unter der Adresse der Frau von Saint-Arnaud nachstehender Brief in Berlin ein. Mentone, den 4. Dezember, meine liebe Cécile, was geschehen ist, wirst du mittlerweile durch Rosso erfahren haben. Und über meinen persönlichen Verbleib gibt dir der Poststempel Auskunft. Ich habe hier im Hotel Bauer, es findet sich überall dieser Name, Wohnung genommen und genieße der Ruhe nach all den Vorkommnissen und unruhigen Bewegungen der nun zurückliegenden Woche. Selbst von einer gewissen Herzensbewegung darf ich sprechen, zu der ich mich dir gegenüber gern bekenne. Der Ausgang der Sache machte doch einen Eindruck auf mich. Und so bot ich ihm die Hand zur Versöhnung, aber er wies sie zurück. Eine Minute später war er nicht mehr. Ich hoffe, dass du das Geschehene nimmst, wie es genommen werden muss. Tu l'as voulu, Georges Dandin. Sein Benehmen war ein Affront gegen dich und mich, und er hätte mich besser kennen müssen. Übrigens bin ich seinem Mute Gerechtigkeit schuldig. Und mehr noch seiner unsentimentalen Entschlossenheit, die mir beinahe imponiert hat. Denn er wollte mich treffen. Und seine Kugel, die mir die Rippen streifte, ging nur 2 Finger breit zu weit rechts. Sonst wäre ich da, wo er jetzt ist. Dass du mit ein paar Herzensfasern an ihm hingst, weiß ich und war mir recht. Eine junge Frau braucht dergleichen. Aber nimm das Ganze nicht tragischer als nötig. Die Welt ist kein Treibhaus für überzarte Gefühle. Dass ich mich den Langweiligkeiten einer abermaligen Prozessierung entzogen habe, wirst du natürlich finden. Ich werde mit nächstem 60 und fühle keinen Beruf in mir, abermals ein Jahr lang oder vielleicht noch länger, um den Juliusturm spazieren zu gehen. So zog ich denn die Riviera vor. Empfiehl mich Rosso. Er hat sich in der ganzen Affäre brillant benommen und teilte nach seinen Verhandlungen mit Gordon ganz meine Meinung über diesen. Gordon täuschte durch glatte Formen, anfangs auch mich. Im Grunde seines Herzens war er hochmütig und eingebildet, wie die meisten dieser Herren. Er überschätzte sich, weil ihm das Weltfahren zu Kopfe gestiegen war und missachtete die gesellschaftlichen Scheidungen, die wir diesseits des großen Wassers vorläufig wenigstens noch haben. Wenn deine Gesundheit es zulässt, erwarte ich dich spätestens in nächster Woche. Die Luft hier ist entzückend. Keine Spur von Winter, alles noch in Blüte oder schon wieder in Blüte. Komm also. Der Pflicht der Abschiedsbesuche sind wir ja Gott sei Dank überhoben. Jede Situation hat ihre Meriten.
Im Übrigen wird es gut sein, wenn dich Marie begleitet, die hier, was ihr den Abschied von Fritz vielleicht erleichtert, das Katholische näher und bequemer hat als in Berlin. Au revoir, dein Saint-Arnaud. 3 Tage nach Eintreffen dieses Briefes richtete der Hofprediger Dörfel das folgende Schreiben an den Obersten von Saint-Arnaud. Mein Herr Oberst, es liegt mir die Pflicht, ob Sie von dem am 4. dieses erfolgten Ableben Ihrer Gemahlin in Kenntnis zu setzen und mich dabei der mir seitens derselben gewordenen schriftlichen Aufträge zu entledigen. Ich bitte, zunächst chronologisch berichten zu dürfen. Ihre Frau Gemahlin war schwer leidend seit dem Tage, wo die Zeitungsnachricht eintraf. Sie wollte niemand sehen, folgte widerwillig den Anordnungen des Arztes und sah von den Bekannten nur Fräulein Rosa und mich. Ich sprach täglich vor, in der Regel in den Mittagsstunden. Vorgestern bei meinem Erscheinen fand ich die Jungfer in Tränen und erfuhr, die gnädige Frau sei tot. Als ich in das Zimmer trat, sah ich, was geschehen. Frau von Saint-Arnaud lag auf dem Sofa, ein Batisttuch über Kinn und Mund. Es war mir nicht zweifelhaft, auf welche Weise sie sich den Tod gegeben. Ihre Linke hielt das kleine Kreuz mit dem Christuskopf, das sie beständig trug. Der Ausdruck ihrer Züge war der Ausdruck derer, die dieser Zeitlichkeit müde sind. Auf dem Tische neben ihr lag ihr Gebetbuch, in das sie zusammengeknifft und nach Art eines Lesezeichens einen an mich adressierten Brief gelegt hatte. Dieser Brief, das Beichtgeheimnis eines demütigen Herzens, ist mir unendlich wertvoll, weshalb ich bitte, den Inhalt desselben Ihnen, mein Herr Oberst, nur abschriftlich und nur in seinem sachlichen Teile mitteilen zu dürfen. Es heißt in diesem letzten Willen, ich wünsche nach Zyrillenort übergeführt und auf dem dortigen Gemeindekirchhofe zur Linken der fürstlichen Grabkapelle beigesetzt zu werden. Ich will der Stelle wenigstens nahe sein, wo die ruhen, die in reichem Maße mir das gaben, was mir die Welt verweigerte. Liebe und Freundschaft und um der Liebe willen auch Achtung. Vornehmheit und Herzensgüte sind nicht alles, aber sie sind viel. Mein Vermögen erhält meine Mutter, mein Gut Saint-Arnaud. Nach seinem Tode fällt es an die fürstliche Familie zurück. Über die Dinge, die mich täglich umgaben, bitte ich Saint-Arnaud, Verfügung treffen zu wollen und bestimme meinerseits nur noch, dass die Konsoluhr und der türkische Schal an Marie, das Gebetbuch mit den Aquarellinitialen an Rosa, das Opalkreuz aber, das mir beistehen soll, bis zuletzt an Sie, mein väterlicher Freund, fallen soll. Ihre 100-fach erprobte Milde wird nicht Anstoß daran nehmen, dass es ein katholisches Kreuz ist. Und auch daran nicht, dass ich, eine Konvertitin, meine letzten Gebete an eben dies Kreuz und aus einem katholischen Herzen heraus gerichtet habe. Jede Kirche hat reiche Gaben und auch der ihrigen verdanke ich viel. Die aber, darin ich geboren und großgezogen wurde, macht uns das Sterben leichter und bettet uns sanfter. So, mein Herr Oberst, die Bestimmungen der gnädigen Frau, denen ich meinerseits nur noch hinzuzufügen habe, dass in Gemäßheit derselben verfahren werden und heute Nacht noch, und zwar von mir persönlich begleitet, der Kondukt nach Zyrillenort stattfinden wird. Dort werden wir die Tote morgen um die 10. Stunde zur Ruhe bestatten. Die Vorbereitungen dazu sind bereits getroffen. Der Friede Gottes aber, der über alle Vernunft ist, sei mit uns allen.
Gerd Westphal mit der letzten Folge des Romans Cécile von Theodor Fontane, eine Aufnahme vom Juni 1985, entstanden beim NDR. Morgen liest Siegfried W. Kernen eine Erzählung von Karl Emil Franzos, Der Bart des Abraham Weinkäfer.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Beate Rüsopp. Nach den erneuten koordinierten Explosionen von Kommunikationsgeräten der Hisbollah-Miliz im Libanon ist die Todeszahl auf 20 gestiegen. Das teilte das Gesundheitsministerium im Libanon mit. Es gibt keine offizielle Bestätigung, wer hinter der Explosionswelle steckt. Aber vermutet wird der israelische Geheimdienst Mossad. Anna Osius aus Beirut.
Man muss sagen, die Leute haben damit nicht gerechnet. Wir waren gestern an einem Krankenhaus, wo wirklich die Anhänger der Hisbollah mit ihren Familien sich versammelt hatten. Viele mit rot verweinten Augen. Da fielen dann Sätze wie, warum so ein unfairer, überrumpelnder, hinterlistiger Angriff? Das hat doch nichts mit dem Kampf an der Front zu tun. Immer wieder auch der Hinweis, dass ja auch Zivilisten, auch Kinder bei diesen Attacken gestorben sind. Und ja, auch die große Verunsicherung, was noch kommt. Ein Hisbollah-Anhänger sagte zu mir wörtlich, ich habe jetzt sogar Angst vor meinem Handy.
In Polen hat das Oder-Hochwasser die Stadt